Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung wollen wir über Gold sprechen, wie es abgebaut wird, welche ökologischen und sozialen Auswirkungen der Abbau haben kann und ob es nicht vielleicht bessere Alternativen gibt. Darüber spreche ich heute mit Simon von Pro Regenwald. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Simon von Pro Regenwald und dem Thema Gold. Hallo Simon, wenn wir heute über Gold sprechen, dann kann es natürlich nicht nur um die Bedingungen in den Abbaugebieten gehen, sondern es geht auch um die Verantwortung der Verbraucherinnen sowie der Politik.
Das stimmt, und um ein Verständnis der heutigen Rohstoffpolitik zu entwickeln, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Die derzeitigen mit der Ausbeutung mineralischer Rohstoffe verbundenen globalen Strukturen und Handelsströme folgen noch immer vielfach einer Logik, die in der kolonialen Expansion Europas angelegt wurde.
Was genau ist unter dieser Expansion oder der kolonialen Expansion Europas zu verstehen? Was meinst du damit?
Die Entwicklungen in Europa und Lateinamerika hängen eng miteinander zusammen. Sie wären ohne einander so nicht vorstellbar. Es waren europäische Eroberer, die den amerikanischen Kontinent entdeckten. Die ersten landeten 1492 mit Christoph Kolumbus, einem italienischen Seefahrer im Auftrag der spanischen Krone, an der karibischen Küste. Den Seefahrern erschien das ihnen unbekannte Land als Paradies auf Erden. Gold und Perlen schienen im Überfluss vorhanden zu sein. Die Legende von El Dorado, bis heute Inbegriff von unermesslichem Goldreichtum, beflügelte die Fantasie. Die Begehrlichkeiten, die durch die Erzählungen von sagenhaften Schätzen geweckt wurden, führten zu einer beispiellosen Jagd nach Gold und Silber, von der ganz Europa ergriffen wurde. Nicht nur Spanier und Portugiesen machten sich auf die beschwerliche Reise Richtung Westen, auch Deutsche waren involviert. Sie reisten als Matrosen oder Kapitäne auf Handelsschiffen, gründeten gar eine eigene Niederlassung im heutigen Venezuela.
Das heißt, es ging schon unmittelbar nach der sogenannten Entdeckung Amerikas mit der Ausbeutung der Rohstoffe los?
Ja, die immensen Gold- und Silbervorkommen auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent wurden rücksichtslos ausgebeutet. Erst wurde die einheimische Bevölkerung in die Stollen der Bergwerke getrieben, später auch versklavte Menschen aus Westafrika. Die unzähligen Tonnen Edelmetalle wurden nach Europa verschifft und ermöglichten dort die erste Blüte der frühkapitalistischen Wirtschaft. Doch nicht nur Menschen wurden dem Streben nach Reichtum geopfert. Die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Strukturen wurden völlig zerstört. Und der gesamte Kontinent als Kolonien spanischen und portugiesischen Königshäusern untergeordnet. Das unmenschliche System der Ausbeutung und Zerstörung fand auch unter Europäern nicht nur Befürworter. Beispielsweise waren Dominikanermönche prominente Kritiker der Kolonialpolitik. Doch ihre Anklagen führten nicht zu einer Abkehr von der ausbeuterischen Politik.
Hat sich diese Situation oder die Lage bis heute verbessert oder ist es gleich geblieben?
Diese Struktur von einseitiger Ausbeutung und einseitigem Nutzen scheint sich seit damals fortzuschreiben. Die Jagd nach Edelmetallen wurde ergänzt durch den Hunger nach anderen Rohstoffen. Im 19. Jahrhundert war es Salpeter, später auch Kupfer oder Kohle. Im Namen einer neoliberalen Politik, die die Weltmarktöffnung vorantreibt, sind die meisten Länder Lateinamerikas auch heute noch auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten festgelegt. Zwar kommen neue Länder und Regionen wie China hinzu, doch nach wie vor gehört Europa zu den größten Importeuren von lateinamerikanischen Rohstoffen.
Wenn es um Gold geht, denken die meisten von uns wahrscheinlich nicht gleich an einen Zusammenhang mit dem Regenwald. Was hat Gold mit Regenwald zu tun?
Um die steigende Nachfrage nach dem Edelmetall zu befriedigen, dringen die Goldsucher immer weiter in abgelegene Gebiete ein und darunter auch in den Regenwald. Der hohe Goldpreis macht den Abbau von Gestein mit einem Goldgehalt von 1 Gramm pro Tonne bereits rentabel. Und dieser Trend ist weltweit zu beobachten. Wälder in Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Peru, Brasilien, Indonesien und Ghana und in etlichen anderen tropischen Ländern sind durch Goldminen bedroht. Die Abbaugebiete liegen häufig in Zonen der Erde, die von indigenen Völkern bewohnt und genutzt werden.
Wehren sich die von dir gerade aufgeführten betroffenen Staaten gegen diese Bedrohung ihrer eigenen Bevölkerung und die Ausbeutung ihrer Natur und Rohstoffe?
Eher nicht. Über 70 Staaten haben bereits ihre Minengesetze geändert, um ausländische Firmen anzulocken. Von Ghana bis zu den Philippinen werden Steuern und Abgaben gesenkt und Umweltauflagen außer Kraft gesetzt.
Die Regierungen versuchen also mit laxen Regelauslegungen und Anreizen, den Bergbau in ihrem Land zu fördern und ihre Wirtschaft so vermeintlich zu entwickeln. Doch wo landet das Gold letztlich? Dazu hören wir gleich mehr von Simonen. Hier sind wir wieder zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Heute widmen wir uns zusammen mit Simon dem Thema Gold und der Frage, welche Auswirkungen der Abbau haben kann und welche Alternativen es gibt. Bevor wir mit dir über die ökologischen und sozialen Folgen des Goldbergbaus bzw. der Goldförderung sprechen und welche Alternativen es eventuell gibt, sollten wir wissen, in welchen Bereichen Gold überhaupt Verwendung findet. Als erstes fallen mir da persönlich Schmuck- und Geldanlagen ein.
Die speziellen physikalischen Eigenschaften, die Seltenheit, Farbe und Glanz des Goldes machen es zu einem der wertvollsten Edelmetalle der Welt. Und die Schmuckindustrie ist der größte Verarbeitungssektor von Gold. Circa die Hälfte des gewonnenen Goldes wird zu Uhren, Ketten, Ringen, Armreifen und so weiter verarbeitet.
Du sagst, die Hälfte des Goldes wird also zu Schmuck und letztlich einem Luxusgut verarbeitet und die andere Hälfte liegt dann als Goldbarren in Tresoren.
Genau, Gold wird darüber hinaus auch als Wertanlage und als Zahlungsmittel benutzt. Es ist zwar kein direktes Zahlungsmittel mehr, dafür hat es aber immer noch eine hohe Bedeutung in Bezug auf internationale Finanzpolitik. Denn jede Staatsbank der Welt hortet in ihren Tresoren gewisse Mengen an Goldbarren, die im Falle einer Währungskrise in Devisen umgewandelt werden. Deutschland verfügt aktuell über 3.400 Tonnen an Goldreserven mit einem Wert von ca. 140 Milliarden Euro. Gold gilt im Gegensatz zu Währungen als relativ wertstabil und sichert damit Besitzern den Werterhalt des Ersparten. Dennoch, auch der Goldpreis ist an der Börse mit hohen Kursschwankungen verbunden und birgt daher ein gewisses Risiko als Wertanlage.
Außer für Schmuck und als Wertanlage, wie du es jetzt genannt hattest, wo findet sich denn zusätzlich noch eine Verwendung für Gold?
Ein Teil des geförderten Goldes wird in der Produktion von Elektronikwaren und technischen Geräten verwendet. Die hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Leitfähigkeit sowie eine einfache Verarbeitung des Goldes machen es dauerhaft gegenüber Umwelteinflüssen hochresistent und damit funktionsfähig. Und damit spielt es zum Beispiel eine besonders wichtige Rolle im Satellitenbau. Die alltägliche Verarbeitung ist vor allem in der IT- und in Unterhaltungselektronik oder in allgemeinen qualitativ hochwertigen Steckverbindungen wie Relays, Leiterplatten oder Bonddrähten auf Platinen und Mikrochips. Darüber hinaus wird Gold auch in der Medizin eingesetzt, da wiederum aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit und der stofflichen Resistenz gegenüber Wasser und Säure, vor allem in der Zahnmedizin als Füllung oder Ersatzmaterial für Zähne. Aber es wird zum Beispiel auch in der Rheumatherapie in Form von Goldsalzen eingesetzt.
Wenn wir das jetzt rein zahlenmäßig betrachten, in welchem Bereich wird also das meiste Gold benutzt? Wie teilt sich das denn auf?
In der gesamten Geschichte der Menschheit wurden bisher schätzungsweise 160.000 Tonnen Gold geschürft und 51% des Goldes sind in Schmuck verarbeitet. 18% gehören Zentralbanken und anderen Institutionen. Die größten Goldbesitzer sind zum Beispiel die USA mit 8.133 Tonnen. Danach folgt Deutschland mit 3.428 Tonnen, der Internationale Währungsfonds mit 3.217 Tonnen und Frankreich mit 2.892 Tonnen. 16% des Goldes sind im Privatbesitz in Form von Barren und Münzen und 12% sind in Kunstgegenständen verarbeitet.
Nachdem wir jetzt wissen, wofür Gold verwendet wird, nähern wir uns der Herkunft und an den Abbaugebieten. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow mit Simon vom Pro Regenwald. Simon, wir wissen also nun, dass das meiste Gold in der Schmuckindustrie verwendet wird und ein großer Teil als Goldreserven der Staaten in Banken eingelagert ist. Woher aber kommt denn das Gold eigentlich?
Das Gold ist gar nicht so selten, wie man allgemein annimmt. Circa 30 Milliarden Tonnen befinden sich in der Erdkruste. Die Konzentration beträgt jedoch im Durchschnitt nur ein Millionstel Prozent. Das heißt, der Abbau lohnt sich meist wirtschaftlich nicht. Weltweit werden durchschnittlich 2500 Tonnen Gold pro Jahr gefördert. Und um mal einen Vergleich zu haben, das ist etwa 100 Mal mehr als im 19. Jahrhundert. Und mehr als, also in 2 Jahren wird mehr Gold gefördert als in den 1000 Jahren des Mittelalters zusammen. Die Gesamtmenge des bisher abgebauten Goldes, ca. 160.000 Tonnen, hat ungefähr ein Volumen von 8000 Kubikmetern und entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von 20 mal 20 Metern. Bei der Raffination verschiedener Metalle fällt Gold auch als Nebenprodukt an und wird in großem Ausmaß wiedergewonnen.
Du hast zwar gemeint, dass es überall auf der Welt vorkommt, dennoch gibt es natürlich Länder, die deutlich mehr fördern als andere. In welchen Ländern wird denn das meiste gefördert oder was sind die größten Abbaugebiete?
Das meiste Gold wird in China gefördert mit 453.000 Kilogramm pro Jahr und danach folgt Australien mit 287.000 Kilogramm pro Jahr und Russland mit 253.000 Kilogramm sowie die Vereinigten Staaten mit 222.000 Kilogramm und Kanada auf Platz 5 mit 165.000 Kilogramm. Zum Vergleich, Brasilien liegt auf Platz 12 und fördert ca. 97.000 Kilogramm pro Jahr. In Europa gibt es keine Goldvorkommen, die im internationalen Vergleich bedeutend wären. Das größte Goldvorkommen liegt in Rumänien. In winzigen Mengen kommt Gold auch in Deutschland und Österreich vor. Ja, Gold gibt es eigentlich überall auf der Welt und wird vor allem in Entwicklungsländern mit gravierenden Umweltauswirkungen aber gewonnen.
Zu den Umweltauswirkungen kommen wir gleich noch. Wir wissen inzwischen also, wofür das Gold verwendet wird und wo es herkommt. Wie sieht dann aber das rein technisch aus? Also wie wird es abgebaut oder wie wird es gewonnen?
In der Natur kommt das Gold meist nur gediegen vor und muss mechanisch aus dem umgebenden Gestein gelöst werden. Da Gold ja aber chemisch wenig reaktiv ist, braucht es dafür spezielle Verfahren. Das direkt sichtbare Freigold in Form von Nuggets oder Goldstaub gibt es nur selten. Das meiste Gold liegt in kleinsten Partikeln im umgebenden Gestein fein verteilt vor. Durch die Erfindung in den Goldgewinnungsmethoden und dem Marktpreis zahlt sich sogar Abbau von Erz aus, das nur 1 Gramm Gold pro Tonne enthält.
Das Gold liegt also nicht einfach nur herum, das ist eher ein Mythos. Man muss es also durch spezielle Verfahren gewinnen. Was sind das für Verfahren?
Da gibt es zum einen das Amalgamverfahren. Da werden goldhaltige Sande mit Quecksilber vermischt. Und das Quecksilber bildet mit dem Gold Amalgam, eine flüssige Legierung mit silberner Farbe. Anschließend wird es erhitzt und das Quecksilber verdampft und zurück bleibt das reine Rohgold. Die Quecksilberdämpfe allerdings stellen eine große gesundheitliche Gefahr dar. Speziell Goldschürfer in ärmeren Ländern nutzen diese Methode und verseuchen mit diesem Quecksilber dann oft die Landstriche, Flüsse und die dort lebenden Menschen. Darüber hinaus gibt es noch das Verfahren der Cyanidlaugung. Das wird bei größeren Vorkommen angewendet, also bei industriellen Erschließungen. Das Gold wird dabei in einer Natrium-Cyanid-Lösung gelöst und diese Cyanidlaugungen werden in Kreislaufprozessen wiederverwendet. Dennoch entweichen dabei Blausäure und ihre Salze in die Umwelt, teilweise auch in größeren Mengen bei Unglücken, Fehlfunktionen, Überschwemmungen oder so etwas. Diese Goldgewinnung hinterlässt enorme Abraumhalden und Stäube mit Cyanidspuren. Der giftige Schlamm wird in Ländern mit geringer Umweltüberwachung oft unkontrolliert in Flüsse abgeleitet.
Welche Folgen die von Simon beschriebenen Methoden des Goldabbaus auf die Umwelt haben und wie die Bedingungen für die Menschen im Goldbergbau sind, darüber sprechen wir ausführlich im zweiten Teil der Sendung. Willkommen zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Heute mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen des Goldbergbaus. Vor den News hat Simon uns bereits erläutert, mit welchen Methoden das Gold gewonnen wird. Simon, beide von dir genannten Methoden klingen nun nicht gerade sehr umweltfreundlich, aber es gibt ja auch noch unterschiedliche Arten des Bergbaus. Es gibt den industriellen Bergbau und es gibt den Bergbau einzelner, manchmal auch zusammen agierender Goldschürfe. Werden auch in diesen sogenannten Kleinbergbau die von dir genannten umweltschädlichen Methoden angewendet?
Also insgesamt sind schätzungsweise 100 Millionen Menschen wirtschaftlich vom Goldabbau abhängig. Der handwerkliche Kleingoldbergbau ist armutsgeleitet und in über 70 Ländern der Welt verbreitet. Und dieser zeichnet sich durch einfache Techniken aus und vor allem auch durch eine übermäßige Verwendung von Quecksilber. Etwa 15% des weltweiten Goldbedarfs werden so gewonnen. Eine genaue Zahl ist aufgrund der hohen illegalen Aktivität und der mangelnden Transparenz der Branche schwer zu bestimmen. Die Methode des kleinen Bergbaus kann variieren, dennoch die Verwendung von Quecksilber ist ziemlich weit verbreitet. Exemplarisch kann ich mal die Goldgewinnung aus Hartgestein der Kadoma in Simbabwe erklären. Zunächst wird das Erz unter Tage abgebaut und das goldhaltige Gestein wird dann an die Oberfläche befördert und zur weiteren Verarbeitung zur Erzmühle transportiert. Dieser fein zermahlene Erzstaub, der da rauskommt, wird dann mit Wasser vermengt und über eine quecksilberbeschichtete Kupferplatte geleitet. Das im Erz enthaltene Gold bildet Amalgam mit dem Quecksilber. Das Amalgam wird dann schließlich durch Schwenken im Waschteller gewonnen und die Amalgamklumpen werden über dem Feuer geschmolzen, sodass das Gold zurückbleibt.
Das klingt recht aufwendig. Bevor wir die ökologischen Auswirkungen vertieften, möchte ich noch kurz auf einen anderen von dir genannten Punkt eingehen. Du sagtest am Anfang, dass diese Form des Bergbaus bzw. der Goldsuche armutsbedingt ist und rund 100 Millionen Menschen weltweit vom Goldabbau abhängig sind bzw. davon leben. Die Konsequenz armutgetriebener Beschäftigung sind häufig schlechte Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und kaum Möglichkeiten, diese Verhältnisse auch tatsächlich hinter sich zu lassen. Wie sieht das beim Goldbergbau aus?
Es gibt beim Goldbergbau einige soziale Kritikpunkte. Zum einen sind Unfälle relativ häufig und zumeist so schwerwiegend, dass sie auch nicht selten mit Todesfolge enden, beispielsweise durch Abstürze, Erdrutsche oder das Einstürzen der Schächte. Darüber hinaus ist die physikalische Gesundheitsbelastung durch die Inhalation von Staub oder auch Schädigung des Gehörs durch das hohe Lärmlevel präsent. Die chemische Gesundheitsbelastung durch Quecksilber und Cyanid, aber auch toxische Bestandteile im Erz, ist darüber hinaus ein Problem. Das Quecksilber belastet die Menschen insbesondere durch die Inhalation dieses Quecksilberdampfens. Die toxischen Bestandteile des Erzes sind zum Beispiel Arsen, Chrom, Radon oder Siliziumoxide. Und dazu kommt, dass das Wissen und das Bewusstsein der Arbeiterinnen über Gesundheitsgefahren schlecht ausgeprägt ist. Dazu kommen biologische Risiken, die durch eine schlechte Gesamtsituation in Goldbergbaugebieten begünstigt werden. Und diese sind auch eng mit sozioökonomischen Faktoren verbunden. Generell ist es so, dass die Lebensumstände im Bergbau schlecht sind. Es gibt eine schlechte Belüftung, unhygienische Umstände, generell enger Kontakt zu Mitmenschen und das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Infektionskrankheiten. Die hohe Bereitschaft zur Prostitution von Frauen in Bergbaugebieten ist aufgrund von wenigen Alternativen zur Sicherung des Lebensunterhalts weit verbreitet und bei gleichzeitig vielen Wanderarbeitern in dem Bereich, die über lange Zeiträume von ihren Frauen getrennt sind, steigt das Risiko von HIV und AIDS enorm. Darüber hinaus gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Malaria oder Tuberkulose zu erkranken, durch den Mangel an sanitären Einrichtungen. Und dazu kommt, dass der Zugang zu medizinischen Versorgungssystemen stark erschwert ist. Die nächstgelegene Erste-Hilfe-Einrichtung ist oft im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern. Das nächste Krankenhaus ist oft mehr als 100 Kilometer entfernt. Und nicht zuletzt gibt es in den Bergbaugebieten oft eine hohe Kriminalitätsrate. Überfälle, Konflikte und Kämpfe sind an der Tagesordnung aufgrund von fehlenden regulierenden Systemen in dem informellen Umfeld.
Zu diesen entsetzlichen, unschönen sozialen Bedingungen kommen außerdem noch Umweltauswirkungen hinzu, die du teilweise schon angesprochen hast. Wie äußern sich diese in den betreffenden Regionen?
Also zum einen verwüsten die Goldsucher natürlich den Regenwald und auf der Suche nach Gold und sind so für Abholzung und Bodenerosion verantwortlich. So wurden zum Beispiel in Brasilien zwischen 2005 und 2015 9% der Entwaldung aufgrund der Goldsucher dadurch verursacht. Und darüber hinaus setzt sich halt das Quecksilber, das sie benutzen, in der Umwelt ab und häuft sich so auch in der Nahrungskette an. Die Gefahr von Quecksilber liegt einfach in seiner Persistenz, denn es bleibt lange in der Umwelt enthalten und kann so auch über weite Strecken transportiert werden. Das heißt, es ist auch ein globales Problem. Cyanid ist zwar nicht so persistent, bewirkt aber durch die Vermischung mit dem Quecksilber einen Anstieg der Quecksilberverschmutzung, eben dadurch, dass es durch die anschließende Entsorgung in seiner Bioverfügbarkeit erhöht ist und so länger in der Umwelt enthalten bleibt. Oft sind Goldsucher, die illegal in indigenes Gebiet eindringen, für die Entwaldung und Verschmutzung der Flüsse mit Quecksilber verantwortlich und fügen den Flüssen so irreversible Schäden zu. Das Quecksilber wirkt sich auf das Nerven-, Immun- sowie das Herz-Kreislauf-System aus und auch die Nieren und die Leber werden geschädigt. Illegale Goldsucher schädigen so mit der unsachgemäßen Verwendung der Chemikalien nicht nur sich selbst, sondern auch die umliegende oft auch indigene Bevölkerung. Die Yanomami im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela sind besonders betroffen. Laut einer Studie, bei der 272 Haarproben der Yanomami analysiert wurden, weisen mehr als die Hälfte überdurchschnittlich hohe Quecksilberwerte auf.
Der Kleinbergbau ist also, was seine Folgen angeht, gar nicht so klein, sondern sogar ziemlich verheerend. Ob es im industriellen Goldbergbau besser ist, erfahren wir nach Jonathan Jackson mit This Is What I Need To Say. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und den Folgen des Goldbergbaus auf Mensch und Natur. Simon hat uns gerade von den massiven Folgen des Kleinbergbaus berichtet. Man würde jetzt vermuten, dass im industriellen Goldbergbau Chemikalien effizienter eingesetzt werden, dass es Umweltbestimmungen zu deren Entsorgung gibt, dass die Bedingungen also deutlich besser sind.
Das Gold, das industriell in Goldminen abgebaut wird, diese gleichen eher Chemiefabriken unter offenem Himmel. Kurz zur Methode, die dort angewendet wird. Das Gestein wird zunächst gesprengt und zermahlen und danach wird es in einer offenen Laugung auf Plastikplan zu hohen Hügeln aufgeschüttet und wochenlang mit so einer Cyanidlösung beträufelt. Das bewirkt dann, dass sich winzige Goldspuren aus dem Gestein lösen. Das sind oft nur 1 bis 2 Gramm pro Tonne. Und dieser große Einsatz von Cyanid ist sehr immens, denn es gibt einen geschätzten jährlichen Verbrauch von 182.000 Tonnen in Goldminen. Die Laugung wird auch in geschlossenen Tanks durchgeführt. Das ist zwar besser als das offene Verfahren, bei dem diese hochgiftigen Flüssigkeiten in Becken ohne Abdeckung gelagert werden. Dennoch, bei dieser geschlossenen Laugung bleiben auch riesige Mengen an hochgiftiger Schlacke zurück und diese werden in Auffangbecken gelagert oder in vielen Ländern wie Indonesien einfach in Flüsse oder Meere gekippt.
Es klingt also auch nicht wirklich besser als der zuvor beschriebene Zustand im Kleinbergbau. Oder sind die Bedingungen oder die Belastungen doch etwas geringer im industriellen Bergbau?
Leider nicht. Der Goldabbau im industriellen Bergbau benötigt Unmengen an Wasser, durchschnittlich 140.000 Liter pro Stunde. Das ist zum Vergleich ein Jahresverbrauch von einem 3-Personen-Haushalt in Deutschland. Und darüber hinaus kommt es natürlich auch zur Zerstörung der Landschaft und Lebensgrundlage. Der moderne Goldabbau hinterlässt Mondlandschaften. Immer wieder gibt es Unfälle mit giftigen Chemikalien. Beispielsweise gab es 2009 in Ghana ein großes Fischsterben durch einen Cyanidunfall des Konzerns Newmont. Die Verschmutzung wichtiger Ressourcen wie Wasser und Böden durch giftige Stoffe bei der Erzgewinnung und Rückstände des Produktionsprozesses. Das cyanidbehandelte Gestein bildet an der Luft Säuren, die sich über lange Zeiten durch den Untergrund fressen und so wiederum eine Verseuchung des Grundwassers bewirken. Ja, erst das rücksichtslose Verfahren und Vorgehen der Unternehmen macht die großen Gewinne möglich. Müssten die Firmen für die Schäden aufkommen, die sie an der Natur hinterlassen, lohnt sich nach deren eigenen Aussagen die Goldförderung für viele nicht mehr. Zudem gefährden diese Bergbauprojekte auch die bereits funktionierenden ökonomischen Strukturen, wie zum Beispiel die Landwirtschaft. Und sie vernichten mögliche Alternativen für die Zukunft, wie etwa den Ökotourismus. Nicht zuletzt werden beim Abbau von einem Kilogramm Gold auch zwischen 12 und 16 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Die globale Goldproduktion verursacht einen ökologischen Fußabdruck, der einem Sechstel der deutschen CO2-Emissionen entspricht. Bei der Herstellung eines Kilobarren, der zu 100% aus wieder aufbereitetem Altgold besteht, werden nur rund 53 Kilogramm CO2 freigesetzt.
Wir lernen daraus, schlecht für die Umwelt und für das Klima. Ich traue mich da fast nicht zu fragen, wie es im industriellen Goldbergbau mit den Arbeitsbedingungen und den Sozialstandards aussieht.
Leider nicht sehr gut. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnt, dass Kinderarbeit in der Goldgewinnung weit verbreitet ist. Denn die Kinder können in enge Schächte klettern und waschen mit bloßen Händen die goldhaltigen Erze in den Quecksilberlaugen. Darüber hinaus sind die Minen zwar ausgesprochen profitabel, doch die Einheimischen haben selten etwas davon und ebenso wenig die Länder selbst. Die Arbeiter haben niedrige Löhne und arbeiten unter schlimmsten Arbeitsbedingungen. Beispielsweise in Südafrika, wo jede geförderte Tonne Gold ca. einen toten Minenarbeiter und 12 schwere Unfälle verursacht. Eine Studie aus Venezuela ergab, dass der Bundesstaat Bolivar an seinen Goldminen in 4 Jahren 2 Millionen Dollar verdient hat. Rechnet man die sozialen und ökologischen Folgen jedoch hinein, machen die armen Goldländer ein gigantisches Minusgeschäft. Die Minenfirmen bringen nur vordergründig Verbesserungen für den Arbeitsmarkt. In den oft Quadratkilometer großen Minen sind nur wenige Menschen beschäftigt. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu sozialen Problemen durch Land- und Ressourcenkonflikte und zu einer generellen Missachtung grundlegender Rechte durch den Staat und die Minengesellschaften. Beispielsweise die Rechte der Indigenen.
Nach dem, was du jetzt hier erzählt hast, wollen wir gleich von dir hören, ob es auch gutes Gold gibt und was du uns als Verbrauchern auch raten kannst. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Simon hat uns ausführlich erläutert, wie gravierend die Auswirkungen der Goldgewinnung für Umwelt und Mensch vor Ort sind, damit wir Schmuck und Goldbarren daraus machen können. Wie bei vielen anderen Produkten, die wir hauptsächlich aus dem globalen Süden beziehen, gibt es seit einigen Jahren auch Bemühungen, Gold fair zu produzieren und zu fördern. Was ist darunter zu verstehen?
Es gibt einen sogenannten Fairtrade Goldstandard, ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass die Wege des Goldes nachvollziehbar sind. Bisher wandert das Gold von den Minenarbeitern und Besitzern über viele Zwischenhändler und dann weiter ins Ausland, wo es in Raffinerien eingeschmolzen und anschließend weiterverkauft wird. Bei Fairtrade hingegen soll es direkt von den Kooperativen über zertifizierte Scheideanstalten an Goldschmiede geliefert werden, damit die Kunden Schmuck und Eheringe kaufen können, die nachweislich aus fairem Gold hergestellt wurden. Und damit die Kooperativen vor Ort einen fairen Preis bekommen, der sich am internationalen Goldmarktpreis orientiert und nicht an den Vorstellungen der lokalen Zwischenhändler.
Wie wirkt dieser Fairtrade Goldstandard dann bei den betroffenen Leuten direkt?
Das Fairtrade Gold soll für eine nachhaltige Zukunft der Minenarbeiter, ihrer Familien und Gemeinschaften stehen. Zentral dabei sind der garantierte Mindestpreis, die Fairtrade Prämie sowie die Einhaltung von Schutzbestimmungen. Die Minenarbeiterinnen und Arbeiter erzielen durch Fairtrade einen besseren Preis für ihr Gold und gewinnen durch den garantierten Fairtrade-Mindestpreis mehr Sicherheit. Der Mindestpreis liegt bei 95% des festgelegten Goldpreises. Dies ist ein wesentlich höherer Verkaufspreis, als kleine Bergbauorganisationen in Entwicklungsländern normalerweise erhalten. Fairtrade-zertifizierte Minen erhalten über den Mindestpreis hinaus eine Fairtrade-Prämie in Höhe von 2000 US-Dollar, das sind ca. 1800 Euro, pro Kilogramm Gold. Diese zusätzlichen Einnahmen werden nach demokratischen Prinzipien in Gemeinschaftsprojekte wie Schulen und Gesundheitszentren sowie in die Verbesserung betrieblicher Abläufe investiert.
Das sind jetzt schon mal einige deutliche Verbesserungen im sozialen Bereich. Gibt es bei Fairtrade auch Umweltbestimmungen?
Die Fairtrade-Zertifizierung schreibt Schutzkleidung sowie Gesundheits- und Sicherheitstrainings vor. Der Einsatz von Chemikalien zur Goldgewinnung unterliegt einem verantwortungsvollen Umgang und wird so weit wie möglich reduziert. Kinderarbeit ist in Fairtrade-zertifizierten Minen verboten. Und die Standards schreiben vor, dass nur die Bergbaugemeinschaften zertifiziert werden können, die legalen Bergbau betreiben. Mit dem Zusammenschluss zu legalen und formalisierten Minenorganisationen werden die Rechte der Minenarbeiter geschützt und die Entwicklung der lokalen Gemeinden gefördert.
Wem Fairtrade Gold oder der Standard nicht ausreicht, was würdest du empfehlen? Worauf sollte man beim Kauf von Gold achten? Oder sollte man überhaupt Gold kaufen?
Grundsätzlich sollte man versuchen, die Finger von Gold zu lassen. Die Auswirkungen sind so fundamental, dass das eigentlich nicht rechtfertigt. Faires Gold ist dabei bisher leider nur ein erster kleiner Schritt. Deshalb sollten wir Elektronikgeräte möglichst lange nutzen und nicht zu jeder Saison ein neues Smartphone anschaffen. Kaputte Geräte auch nicht gleich wegwerfen, sondern versuchen sie zu reparieren und wenn dann doch nichts mehr geht, sie ordnungsgemäß entsorgen, so dass sie recycelt werden können. Denn laut einer UNO-Berechnung ist in nur 49 Handys so viel Gold enthalten wie in einer Tonne Golderz. Goldschmuck, der aus der Mode gekommen ist oder einem einfach nicht mehr gefällt, lässt sich problemlos umarbeiten. Der Regenwald wird es danken. Gold taugt nicht als Investition. Eine ethische und verantwortungsvolle Finanzanlage ist Gold auf jeden Fall nicht.
Das ist doch eine klare Ansage. Finger weg vom Gold, Geräte bis zum Ende nutzen und reparieren oder zumindest fachgemäß recyceln lassen und wo es geht auf Gold verzichten oder eben auf faires Gold bestehen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich noch einmal herzlich bei Simon und Johanna für ihre Beiträge und ihre Arbeit. Für weitere Hintergründe und Informationen rund um das Thema Regenwald lege ich euch noch die Webseite www.pro-regenwald.de ans Herzen. Abschließen werden wir heute mit A Life That's Good von Lennon & Macy. Bis zum nächsten Mal.